Kapitel 12. Vor dem Fenster war es dunkel. Aus dem Wohnzimmer dröhnten die Abendnachrichten. Nick massierte seine schmerzenden Schläfen. Sarius hatte all seine verbliebenen Schätze zu Gold gemacht, inklusive Lilands Dolch, der überraschend viel eingebracht hatte. Danach war er in den letzten Schnitt gegangen, wo Atropos ihn ohne viel Federlesens wieder hinausgeworfen hatte. Warum, wusste er nicht, und sie war nicht bereit, eine Erklärung abzugeben. Langsam war über die weiße Stadt die Nacht hereingebrochen. Überall hatte man Fackeln und Feuerkörbe entzündet. Die Nacht war eine vielversprechende Zeit in der Welt von Erebos. Die Nacht war die Zeit des Boten. Doch der hatte sich nirgendwo blicken lassen. Nicks Augen brannten, als wäre er stundenlang in Chlorwasser geschwommen. Wahrscheinlich waren sie rot wie die Rubine auf Lilands Dolch. Eine Pause schien eine gute Idee zu sein. Essen schien eine gute Idee zu sein. Er würde aufstehen, hinausgehen und einen Abstecher in die Küche machen. Mom kochte bestimmt schon, keine Frage. Er starrte auf den Bildschirm, die Straßen der Stadt, sein elfisches Ich. Konnte sich nicht losreißen. Etwas sagte ihm, dass jeden Moment etwas passieren würde. Ein Angriff von Orks, ein Auftrag des Boten, eine Quest, ein Rätsel. Etwas, das er verpassen würde, wenn er jetzt abschaltete. Eine Stunde vielleicht? Eine Stunde, um zu essen, ein paar nette Worte mit Mom und Dad zu wechseln und aufs Klo zu gehen? Erst jetzt bemerkte er, wie dringend er musste und wie verdreht er auf seinem Stuhl saß, um den Druck seiner Blase erträglich zu halten. Na los, geh schon. Aber erst musste er das Programm beenden. Nick tastete mit dem Mauszeiger über den Bildschirm. Wo konnte er das Spiel speichern und beenden? Bis jetzt, fiel ihm auf, hatte er das noch nie getan. Das Spiel hatte ihn hinausgeworfen oder zwangspausieren lassen. Von selbst hatte er es noch nie beendet. Wahrscheinlich war das gar nicht vorgesehen. Nick erwog seine Möglichkeiten. Er konnte einfach den Computer herunterfahren, doch das war riskant. Wenn es dem Boten nicht gefiel, knöpfte er ihm womöglich die mühsam erworbenen Level wieder ab. Oder ihm fiel noch Schlimmeres ein. Eine andere Möglichkeit war, den Computer laufen zu lassen und nur den Bildschirm auszuschalten. Dann würde Sarius wie angenagelt auf der Straße stehen bleiben und jede dahergelaufene Eins konnte ihm seine Habseligkeiten abnehmen. Auch keine gute Idee. Nicks Blase fühlte sich an wie kurz vorm Zerplatzen. Er musste aufs Klo, da half gar nichts. Nur noch schnell Sarius in Sicherheit bringen. Aber wohin? Die Idee kam wie aus heiterem Himmel. Er hatte doch ein Zimmer gemietet. Er ließ seinen Elfen durch die nächtlichen Straßen der weißen Stadt laufen, als wäre das große Glotzauge persönlich hinter ihm her. War er hier richtig? Er erinnerte sich an eine schmale Treppe, die neben einem Bäckerladen aufwärts führte. Dort musste er entlang und danach gleich rechts. Nur wo war die vermaledeite Treppe? Er ließ Sarius laufen, laufen, laufen. Der blaue Balken der Ausdaueranzeige wurde zunehmend kürzer. Und das, obwohl er eine 6 war. Wenn er sich nicht bald zurechtfand, würde er stehen bleiben und einfach pinkeln gehen. Aber nicht hier, an dieser finsteren Ecke. Da drückten sich verdächtige Gestalten herum. Bäckerei! Treppe! Endlich! Er hetzte Sarius über die Schwelle des Gasthofs, die knarzenden Stiegen hinauf bis zu seiner Kammer. Tür zu, Bildschirm aus. Und jetzt schnell! Oh, bitte, schnell! Nick sprang auf, rannte wie von wilden Hunden gehetzt aus dem Zimmer, sprintete zur Toilette, schaffte es gerade noch.
»Nick«, rief sein Vater aus dem Wohnzimmer, »wenn du noch einmal so mit den Türen knallst, kannst du was erleben.«
Es gab Gemüselasagne mit Tofu statt Fleisch, doch Nick beschwerte sich diesmal nicht. Er schmeckte kaum, was er aß. Seine Eltern unterhielten sich über den Kinofilm, den sie gesehen hatten, und waren mit einem gelegentlich eingeworfenen »Mhm« oder »Aha« von der Seite zufrieden, wunderten sich allerdings über die Mengen, die Nick in sich hineinschaufelte. Er war selbst erstaunt, bis ihm klar wurde, dass er seit dem Frühstück nichts mehr gegessen hatte. Auch jetzt musste er sich beeilen. Er hatte Sarius allein im Gasthof zurückgelassen, ungeschützt und online. Was, wenn es einen Brand gab oder einen Überfall? Was, wenn Leland ihn ausfindig gemacht hatte? Ich hätte die Internetverbindung trennen sollen, dachte Nick. Obwohl ich keine Ahnung habe, was dann passiert. Ob die Gnome es mir übel nehmen und es dem Boten berichten? Schon halb im Aufstehen schob er den letzten Bissen auf seine Gabel. Danke, war richtig gut. Er lächelte seine Mutter an. Sie lächelte zurück. Alles war in Ordnung. Nur sein Vater zog schon wieder ein Gesicht.
Sag bloß, du gehst schon wieder lernen. Das nehme ich dir nicht ab.
Nein, für heute war es genug,
sagte Nick und gähnte demonstrativ. Ich werde noch ein bisschen lesen und dann schlafen. Ich bin total hinüber.
Als du das letzte Mal um diese Zeit schlafen gegangen bist, warst du 8.
Ich sagte doch, ich will vorher noch lesen, gab Nick zurück, heftiger als gewollt.
Entschuldige bitte, Kimmy macht mich irgendwie reizbar.
Sein Vater murmelte Unverständliches in seinen Teller. Nick fragte nicht nach. Er musste sich um Sarius kümmern. Der Mond, der durch das Fenster der Gaststätte scheint, ist in genau der gleichen abnehmenden Phase wie der Mond über London. Doch London ist weit weg. Sarius liegt auf seinem Bett, die Arme hinter dem Kopf verschränkt, den Blick an die Decke gerichtet. Irgendwann muss jemand einen Brief vorbeigebracht haben. Das gelbe Siegelwachs, das ihn verschließt, hat die Form eines Auges. Bevor er ihn öffnet, überprüft er seine Habseligkeiten und ist beruhigt. Alles noch da. Das Gold, die Heiltränke. Er reißt den Brief auf, der kurz ist und nicht erbaulich.
Die anderen sind fort. Du wurdest gebraucht und hast deine Mithilfe verweigert. Wir sind enttäuscht, Sarius. Deine Nachlässigkeit kann nicht ohne Folgen bleiben, du verstehst.
Unterschrieben ist der Brief wieder mit einem gelben, augenförmigen Fleck. Mehr ist auch nicht nötig. Sarius hat Mist gebaut. In dem Moment, in dem er den Brief beiseite legt, erlischt der Kerzenleuchter auf seinem Tisch. Im nächsten Augenblick erlischt der Mond. Die Welt von Erebos wird finster und stumm. Sarius ist ausgesperrt. Und ein paar schreckerfüllte Sekunden lang denkt er, diesmal wird es für immer sein. Aber das ist natürlich Unsinn. Er hat sich heute so bombig geschlagen. Der Bote hat gesagt, er sucht die Besten der Besten. Zu denen könnte Sarius gehören. Er weiß es. Er spürt es. Die Gemüselasagne lag schwer in Nicks Magen. Hättest du weniger gegessen, hättest du schneller gegessen, dann hättest du die Quest nicht verpasst. Zum Auswachsen, echt. Nick starrte auf den schwarzen Bildschirm. Das war so unfair. Doch wie immer blieb die Schwärze unerbittlich und resistent gegen Computerneustarts, Bitten und Flüche. Wo wohl die anderen jetzt gerade waren? Ob Leland dabei war? Ob er ihn in dieser Nacht wieder überholen würde? Verdammt, verdammt, verdammt! Und nur weil Nick nicht wusste, wie man das Spiel korrekt pausierte. Lustlos checkte er seine Mails, ohne etwas zu finden, das seine Laune verbesserte. Mehr aus Gewohnheit als aus einem echten Bedürfnis heraus rief Nick Emilys Seite bei DeviantArt auf und fand ein neues Gedicht. Nacht. In meinem Bett halte ich Wache, hinter einem Palisadenzaun von Kissen und Decken. Mit weit geöffneten Augen spähe ich nach flüsternden Geschöpfen, die das Tageslicht scheuen. Dunkle Zwillinge meiner Gedanken. Mit ausgestreckten Armen taste ich nach Vertrautem und finde nicht einmal mich selbst. Nur die Gebetsmühle in meinem Kopf rattert, gleichmäßig, unverständlich, wahnsinnig. Und ich bete um Waffenstillstand zwischen Tag und Nacht, um Sandkörner in den Augen und das erste Licht des Morgens, das so bleich ist wie du. Da war etwas in dem Gedicht, das Nick für kurze Zeit von seinem Frust ablenkte. Es ließ ihn denken, dass er vielleicht einmal mit Emily reden sollte. Sie zum Beispiel fragen, ob es ihr auch gut ging oder ob sie Probleme hatte. Er überlegte kurz und verwarf die Idee sofort wieder. Sie kannten sich nicht gut genug und er würde sich nur blamieren. »Hi, Emily. Ich wollte dich schnell fragen, ob du in Ordnung bist oder, Probleme hast.« »Hab ich nicht. Wieso?« »Ich dachte nur, weil ich dieses Gedicht von dir gelesen habe.« »Ach, wo?« »Auf DeviantArt.« »Sieh an, woher kennst du meinen Nickname?« »Naja, ich hab mal gehört, wie du dich mit Michelle darüber unterhalten hast. Tut mir leid, ehrlich.« »Und mir erst. Bleib mir vom Leib, Nick. Im Internet und im echten Leben.« So würde es laufen und nicht anders. Wahrscheinlich war das Gedicht bloß Kunst und hatte mit Emilys Innenleben nicht das Geringste zu tun. Nick versetzte seiner Maus einen Schubs, der sie über den ganzen Schreibtisch rutschen ließ, und zog seinen Zopf zurecht. Er konnte auf jeden Fall noch einen Versuch starten, Erebos wieder zum Laufen zu bringen. Gut 10 Minuten waren verstrichen, möglicherweise reichte das dem Boten als Strafe. Vielleicht wollte er nur sehen, wie beharrlich Nick versuchte, wieder einzusteigen. Es klappte weder beim ersten oder zweiten noch beim 5. Mal. »Scheiße, das war doch echt nicht fair!« Der Abend war versaut. Einziger Lichtblick war das verblüffte Gesicht von Nicks Vater, der, als er einen kurzen Blick in das Zimmer warf, seinen Sohn tatsächlich lesend vorfand. 21.34 Uhr verkündeten die roten Leuchtbuchstaben des Radioweckers. Vor 10 Minuten hatte Nick beschlossen, heute früh schlafen zu gehen. Er wollte auf Vorrat Schlaf tanken, denn wenn er sich morgen geschickter anstellte, konnte er die ganze Nacht durchspielen und alles wieder aufholen, was er jetzt verpasste. Zweite Möglichkeit: zum Schein erkranken und die Schule Schule sein lassen. Das hatte Colin auch getan, jede Wette. Ebenso wie Helen, Jerome, Alex und, ach, wahrscheinlich alle anderen. Doch Nick wusste, dass er nicht schwänzen würde. Auf jeden Fall nicht morgen. Es würde sein erster Schultag nach dem Freitag sein, an dem Bryn ihm die DVD gegeben hatte. Morgen würde er alle Leute in der Schule mit anderen Augen sehen. Seine Gegner aus Fleisch und Blut. Er wollte mit Colin sprechen und gemeinsam mit ihm überlegen, wer sich hinter welcher Gestalt verbarg. Er wollte herausfinden, wer Lord Nick war. Wer weiß, was sie gerade tun. Vielleicht läuft die beste Quest von allen, ohne mich. So ein Dreck. Nick drehte sich erst auf die rechte, dann auf die linke Seite, doch der Schlaf kam nicht. Kaum schloss er die Augen, sah er alle Kämpfe des vergangenen Tages noch einmal vor sich. Das große Glotzauge schwang seinen Stab und kam drohend auf ihn zu. Xoho wurde an den Beinen aus der Arena geschleift, über blutigen Sand. Mit einem schweren Seufzer verschränkte Nick die Arme hinter dem Kopf. 22.13 Uhr, sagte die Uhr. Das war schon nah dran an seiner üblichen Schlafenszeit, doch er war wach wie selten. Wie Xoho wohl sein Ausscheiden verkraftete? Ob er ihn morgen erkennen würde? Vorausgesetzt natürlich, er ging auf die gleiche Schule wie Nick. Das taten sicherlich nicht alle Erebos-Kämpfer. Natürlich nicht, was für ein alberner Gedanke. Er schloss wieder die Augen. Wie viele waren es heute in der Arena gewesen? Ungefähr 40 oder 50 Dunkelelfen, 30 Vampire, 20 Zwerge, Barbaren, auch 20, grob geschätzt, Werwölfe ein bisschen weniger, 15, das könnte hinkommen. Die Anzahl der Katzen und Echsenwesen hatte sich etwa in der gleichen Größenordnung bewegt. Und dann waren da noch die 3 Menschen gewesen. Okay, das machte alles in allem 160 oder 170 Kämpfer. Eine ganz schöne Menge, aber natürlich ein Klacks, wenn man es mit der Spielzahl anderer Online-Rollenspiele verglich. Obwohl natürlich nicht alle Erebos-Spieler in der Arena versammelt gewesen waren, aber sicher ein großer Teil. Und dieser ominöse innere Kreis, die Champions. Ob Drizzle es geschafft hatte, einen von ihnen von ihrem goldenen Podest zu zerren? Nick musste grinsen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hatte Drizzle nur kräftig eins auf die Rübe gekriegt. Geschah ihm recht.
22.21 Uhr.
Und wenn er es noch einmal probierte? Konnte ja sein, dass der Bann wieder aufgehoben war? Er würde ohnehin nicht einschlafen können, wenn er es nicht wenigstens noch einmal versucht hatte. Er knipste die Nachttischlampe an, ging zum Computer und schaltete ihn ein. Mit einem Gefühl der Enge in der Brust. »Sei nicht nervös, du Idiot!« Doppelklick auf das rote E. Nichts. Nochmal. Wieder nichts. Ohne lange nachzudenken, ging Nick auf die Seite von Google. Wenn er mehr über das Spiel erfuhr, würde er sicher einen Weg finden, die Software wieder zum Laufen zu bringen. Nur dass der Bote Nicks ersten Versuch mitbekommen hatte, wie auch immer das möglich war. Ein zweiter Versuch würde ihn möglicherweise verstimmen. Aus einer plötzlichen Idee heraus rief Nick Amazon auf. Sein Spiel war eine Raubkopie, aber es musste ein Original geben. Er gab Erebos in die Suchleiste ein und drückte Enter, halb in Erwartung einer weiteren Ermahnung, die rot durch sein nächtliches Zimmer glühen würde. Keine gute Idee, Sarius. Eine dumme Idee, um genau zu sein. Eine tödliche Idee. Doch Amazon listete eine Reihe von Opern-CDs auf. Orpheus und Eurydike in verschiedenen Aufnahmen. Warum? Ah, es lag an einer Arie mit dem Titel Chimae del Erebor, was immer das heißen mochte. Leider brachte ihn diese Erkenntnis keinen Schritt weiter. Ein Spiel mit dem Titel Erebos gab es nicht. Nicht einmal eine Vorankündigung. Wie konnte es dann eine Kopie davon geben? Und wer in aller Welt hatte das Original? Nick betrachtete die verschiedenen Gemälde auf den Covern der Opern-CDs. Meist waren es Ausschnitte von Gemälden, und sie erinnerten Nick an etwas. Er brauchte ein paar Minuten, bis er dahinter kam. Sie erinnerten ihn an das große Glotzauge. 22.57 Uhr. Wieder zurück im Bett. Es reichte nun wirklich. Wenn er schon nicht spielen konnte, wollte er wenigstens schlafen. Er fühlte sich wie ausgehöhlt. Ein Spiel, das man nicht kaufen kann. Ein Spiel, das mit mir spricht. Ein Spiel, das dich beobachtet, dich belohnt, dir droht, dir Aufgaben erteilt. »Manchmal denke ich, es lebt«, hatte Colin gesagt. Colin war zwar kein Nobelpreisanwärter, aber naiv war er auch nicht. Nein, natürlich lebte dieses Spiel nicht, aber es war außergewöhnlich. Sehr sogar. Sarius liegt auf dem Boden. Lord Nick steht über ihm und grinst ihn an, aus diesem fürchterlich vertrauten Gesicht. »Ich war zuerst da«, sagt er. »Du bist nur ein kleiner Scheißer.« Er hält Sarius einen Beutel entgegen, in dem Köpfe sind. Jamies, Emilys, Dans und der seines Bruders. »Such dir einen aus, oder willst du ewig mit dieser Elfenfresse rumlaufen?« Sarius hasst Lord Nick. Er will aufspringen und sein Schwert ziehen, aber er kann sich nicht bewegen. Außerdem ist es dunkel wie in einer Gruft. »Wir können kämpfen, was hältst du davon?« bringt er mühevoll heraus. »Kämpfen wir um 2 Level, aber du musst mich aufstehen lassen.« »Um Level? Keine Chance, Sarius. Wir kämpfen um Jahre. 10 Lebensjahre, was hältst du davon?« Sarius wird bewusst, dass er zum ersten Mal die Stimme seiner Gegner wirklich hört. »Wieso? Und wieso Lebensjahre? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Das funktioniert doch gar nicht.« Der Gedanke macht ihm Angst. »Das will ich nicht. Das ist ein schlechter Einsatz.« Auch seine eigene Stimme hört er. Sie ist weinerlich und hoch. »Na gut«, sagt Lord Nick und wirft den Beutel mit den Köpfen zur Seite. »Dann scheidest du aus.« Er nimmt sein Schwert in beide Hände, hält es hoch und sticht damit zu. Er nagelt Sarius an den Boden wie einen Schmetterling. Und Sarius schreit. Er brüllt. Er will nicht sterben. Es war sein eigenes Wimmern, das Nick weckte. Sein Herz pumpte so schnell, als wäre er gelaufen. Die Dunkelheit seines Traums war immer noch um ihn. Vielleicht war er gar nicht aufgewacht. Da war der Radiowecker. Ein Glück. 3.24 Uhr. Nick ließ sich in sein Kissen zurückfallen und atmete tief durch. Sein eigener Schrei gellte ihm noch in den Ohren. Hoffentlich hatte er den nur in seinem Traum ausgestoßen, sonst war sicher das ganze Haus davon aufgewacht. Doch es blieb ruhig in der Wohnung, Weder Mom noch Dad schneiden herein, um nachzusehen, weswegen ihr Sohn sich die Seele aus dem Leib schrie. Glück gehabt. Er schloss die Augen und öffnete sie sofort wieder. Der Gedanke an Schlaf war noch zu beunruhigend. Gut denkbar, dass Lord Nick für einen weiteren Traumeinsatz mit Köpfebeutel und Schwert bereitstand. Eine bessere Idee war es, pinkeln zu gehen. Er schleppte sich in Richtung Klo, sorgsam darauf achtend, seine Eltern nicht zu wecken. Er versuchte, sich an Lord Nicks Stimme zu erinnern, doch das war einfach irgendeine Stimme gewesen, keine, die er zuordnen konnte. Warum können wir uns während des Spiels nicht live unterhalten, richtig miteinander sprechen, wie in anderen Online-Rollenspielen? Die Antwort lag auf der Hand, sogar zu dieser nächtlichen Stunde. Weil die Spieler einander nicht erkennen sollen. Weil sie nicht wissen sollen, mit wem sie es in Wahrheit zu tun hatten. Aber ob wirklich alle dicht hielten? Nick betätigte die Spülung besonders sanft und schlich zurück in sein Zimmer. Er war überhaupt nicht mehr müde. Kein Stück. Er konnte wirklich noch einmal versuchen, Erebos zu starten. Wenn es funktionierte, würde er in ein paar Stunden mit gutem Gefühl zur Schule gehen. In der völligen Stille der Nacht schienen ihm die Geräusche des startenden Computers schauderhaft laut zu sein. Allein das Brummen der Festplatte und das Rauschen der Kühlung musste seine Eltern wecken. Er klickte auf das rote E, ohne große Erwartungen einerseits, voller Hoffnung andererseits und mit ungläubigem Erstaunen, als sich ihm die Welt tatsächlich wieder öffnete. Sarius ist nicht mehr in seinem Herbergszimmer. Er steht mitten im Wald. Fast wie zu Beginn, als er noch ein Namenloser war. Der Wald ist dunkel und Sarius ist allein. Eine Ahnung von Musik schwebt in der Luft, sirrend, als verkünde sie nahendes Unheil. Zwischen den Bäumen schlängelt sich ein schmaler Pfad dahin, fast nicht zu erkennen in der Dunkelheit. Sarius muss sich nicht lange durch die Finsternis tasten, schon nach kurzer Zeit führt der Weg ihn auf eine Lichtung. Er sieht auf den ersten Blick, was das ist. Ein Friedhof, von einem hohen Eisenzaun umschlossen. Grabsteine leuchten hell im Mondlicht. Manche stehen schief, manche sind von Efeu überwachsen. Sie sehen aus, als würden sie warten. Obwohl er am liebsten kehrt machen würde, tritt Sarius auf die Lichtung hinaus. Ein Käuzchen schreit, oder eine Eule. Gleichzeitig ändert sich die Musik. Eine Frauenstimme erhebt ihren wortlosen, schwermütigen Klagegesang. Es ist immer Mut, den der Bote belohnt, denkt Sarius und macht zwei weitere Schritte. Kann doch sein, dass die anderen in der Nähe sind, oder dass ich eine Aufgabe für mich allein bekomme. Vielleicht ist auf diesem Friedhof ein Geheimnis verborgen. Er tritt an den ersten Grabstein heran und liest die Inschrift. Aurora, Katzenmensch, starb an mangelnder Aufmerksamkeit. Aurora? Es dauert nur wenige Sekunden, bis Sarius das Bild vor Augen hat. Die verletzte Katzenfrau im Labyrinth, hinter der der Skorpion mit hoch erhobenem Stachel auftaucht. Doch sie sieht ihn nicht, sie hört ihn nicht. Sarius treibt ihn zwar in die Flucht, aber da hat er sie schon gestochen. »Ich wusste nicht, dass ich sterben würde. Ich dachte doch, der Bote...« »Mangelnde Aufmerksamkeit.« »Ist damit ihre fehlende Wachsamkeit oder seine fehlende Rücksicht gemeint?« »Das steht nicht auf dem Grabstein.« Er schüttelt sein schlechtes Gewissen ab und geht weiter. Rabela, Dunkelelf, starb an Geschwätzigkeit. Der Name Rabela ist Sarius noch nie untergekommen. Doch Geschwätzigkeit scheint eine häufige Todesursache zu sein. Ihr sind auch Carmalia, Vampirin, und Vahox, Barbar, zum Opfer gefallen. Die Klagegesänge werden immer bedrückender. Vor Sarius innerem Auge entsteht das Bild einer Frau, die am Boden kniet und die Hände vor das Gesicht geschlagen hat. Sie wiegt sich vor und zurück. Ihr Gesicht ist hinter einem schwarzen Schleier verborgen und sie singt. Er schüttelt die Vorstellung ab und geht weiter. Er sucht einen ganz bestimmten Grabstein. Beim übernächsten bleibt er wieder stehen. Kaskaa, Vampir, starb als Verräter. Der Stein ist einer von denen, die schief stehen. Jemand hat eine scheußliche, höhnische Fratze draufgeschmiert. Das Gras raschelt unter Sarius Schritten. Weiter. Ogalfur, Zwerg, starb an Faulheit. Berenalis, Dunkelelfin, starb an Geschwätzigkeit. Yulano, Mensch, starb an Ungehorsam. Troyabas, Vampir, starb an Unaufmerksamkeit. Und dann, obwohl er gehofft hatte, es würde nicht so sein, Xoho, Dunkelelf, starb an Unbeherrschtheit. Also ist Xoho wirklich tot. Das ist schade, sehr. Die Dunkelheit und die schluchzende Frauenstimme, die Tatsache, dass es niemandem außer ihm um Xoho leid tut, all das fühlt sich mit einem Mal schwer erträglich an. Sarius reißt sich vom Anblick des Grabsteins los und geht weiter. Ayrde, Dunkelelfin, starb aus Neugierde. Eine Todesart, die mir gefährlich werden könnte, denkt Sarius bitter. Unwillkürlich beschleunigt er seine Schritte, während er die Reihen weiter entlang geht. Jostaban, Werwolf, Unaufmerksamkeit. Grunalfia, Zwergin, Neugierde. Rugor, Zwerg, Faulheit. Grotok, Barbar, Ungehorsam. Sarius hat genug. Es gibt hier kein Abenteuer zu bestehen und keine Quest zu lösen. Der Friedhof ist ihm unheimlich. Er rechnet jeden Moment damit, dass sich tote Hände durch die lockere Erde bohren und nach seinen Beinen schnappen. Er will hier weg. Die weiteren Grabinschriften liest er nicht mehr. Es ist ihm egal, ob da vielleicht bekannte Namen dabei sind. Obwohl, Drizzle und Lord Nick zu finden, wäre die Mühe wert. Doch wegwollen und wegkönnen sind zwei verschiedene Dinge. Hinter den Gräbereien schimmern zwar die schmiedeeisernen Torbögen des Ausgangs im Mondlicht, aber dahinter liegt nur ein Wald. Irgendein Wald. Wahrscheinlich meilenweit entfernt von der weißen Stadt. Der Wind frischt auf und erweckt neue Geräusche zum Leben. Die wiegenden Äste der Bäume winken Sarius zu sich. Oder scheuchen sie ihn fort? Er weiß es nicht. Er will sich am liebsten ducken und sein Gesicht in den Armen vergraben. Doch irgendjemand beobachtet ihn sicher. Starb an Feigheit, an kalter Angst. Okay, so geht das nicht. Er wird sich jetzt zusammenreißen, sich weder von der Dunkelheit noch von dem verzweifelten Gesang irremachen lassen und einen Ausweg finden. Das Tor ist ein guter Anfang. Er geht darauf zu, an weiteren Gräbern vorbei. Manche der Inschriften sind überwuchert oder so verwittert, dass er sie nicht entziffern kann. Egal, weg hier. Der Gesang wird leiser, sobald er durch das Tor getreten ist, Gott sei Dank. Nur wohin soll er jetzt gehen? Er wagt es nicht, Erebos einfach so zu verlassen. Wer weiß, wo er sich das nächste Mal wiederfindet. Ob er sich überhaupt wiederfindet. Dann hört er was. Pochen, klopfen, wie aus einem Bergwerk. Er zieht sein Schwert. Das Geräusch ist im nächtlichen Wald beängstigend laut, ebenso wie jeder seiner Schritte. Je näher Sarius kommt, desto lauter und klarer hallt das Klopfen ihm entgegen und wird zu seiner Erleichterung bald von einem Lichtschein begleitet. Natürlich ist es wieder einer dieser Gnome, einer der Gefolgsleute des Boten. Er sitzt mit dem Rücken zu Sarius in einem Holzverschlag, vor sich eine Steintafel, die er mit Hammer und Meißel bearbeitet. Jetzt weiß Sarius auch, wo die Grabsteine herkommen. Wenn ich mich hinter ihn stelle und ihm über die Schulter sehe, hämmert er wahrscheinlich gerade meinen Namen in den Stein, bloß um mich zu erschrecken. Sarius schleicht näher und zieht dem Gnom über die Schulter. Irrtum. Der Stein trägt einen anderen Namen. Shiuso. Umso besser, den kennt Sarius nicht. Nun, als er direkt hinter ihm steht, wendet der Gnom ihm sein hässliches Gesicht zu.
Ungewöhnliche Stunde für einen Besuch, Sarius.
Ich weiß, ich will auch eigentlich gar nicht hier sein. Der Gnom lacht keckernd.
Wer will das schon?
Kannst du mir verraten, wie ich zurückkomme?
Zurück? Wohin?
Ja, wohin? Sarius wählt seine Worte vorsichtig. Ich möchte Erebos für kurze Zeit verlassen, aber ich will dabei keinen Schaden nehmen. Der Gnom hämmert auf seinen Stein ein, scheint nachzudenken.
So einfach ist das nicht.
Wenn es das wäre, bräuchte ich dich ja nicht. Sarius hütet sich, das auszusprechen. Er wartet geduldig, während der Gnom sich hinter seinem franzigen Ohr kratzt.
Nun gut, dann geh. Wir erwarten dich morgen Nachmittag zurück. Es ist in deinem Sinn, uns nicht zu enttäuschen.
Ja, natürlich, sagt Sarius erleichtert.
Und richte Nick Dunmore Folgendes aus. Er soll die Regeln nicht vergessen. Wir würden es erfahren. Und er soll die Augen offen halten.
Ja, gut. Schließlich will ich nicht, dass du einen von denen hier für mich machen musst, sagt Sarius und deutet auf das Werkstück vor ihnen.
Ach, aber das habe ich schon längst. Für euch alle. Die meisten von euch werden einen brauchen, nicht wahr?
Der Gnom grinst noch, als der Bildschirm sich bereits verdunkelt. 4:42 Uhr. Zu früh, um aufzustehen, zu spät, um noch einmal richtig tief wegzusacken. Ohne viel Hoffnung auf Schlaf legte sich Nick wieder hin, zog sich die Decke über die Ohren und schloss die Augen. Versuchte, ganz ruhig zu atmen, aber in seinen Gedanken tanzten Grabsteine. Ob die anderen noch unterwegs waren? In ein paar Stunden würde er Colin fragen. Nein, würde er nicht, war ja nicht erlaubt. Mist. Aber immerhin würde er ihm den Frust, als Leland in der Arena so verdroschen worden zu sein, sicher vom Gesicht ablesen können. Mit diesem tröstlichen Gefühl schlief Nick endlich ein.